Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Wenn es um Politik geht und um die Richtung, in die sich Gesellschaften überall auf der Welt zurzeit entwickeln, dann fallen zwei Begriffe besonders häufig: Populismus und Verschwörungstheorien.
Also der Populismus oder die populistische Weltanschauung, die populistische Ideologie geht davon aus, dass die Gesellschaft letztendlich aus zwei relativ homogenen Gruppen besteht, dem Volk und einer wie auch immer gearteten, wie auch immer definierten Elite. Verschwörungstheorien gehen davon aus, dass nichts durch Zufall geschieht. In anderen Worten, sie behaupten, alles wurde geplant und dieser Plan wird jetzt auch erfolgreich Stück für Stück in die Tat umgesetzt. Wie hängen denn jetzt Verschwörungstheorie und Populismus zusammen?
Das ist die Frage, um die es heute bei uns im Hörsaal geht. Unser Redner ist Michael Butter. Er ist Professor für amerikanische Literatur- und Kulturwissenschaften an der Universität Tübingen. In seinem Vortrag erklärt er, vor allem am Beispiel der USA, warum Verschwörungstheorien so attraktiv sind für populistische Bewegungen und zu welchen Themen populistische Bewegungen besonders oft Verschwörungstheorien aufgreifen und entwickeln. Ich habe noch einen Hinweis für euch zum Verständnis des Vortrags. Michael Butter hat seinen Vortrag am 30. Januar 2025 gehalten. Das war ein Tag, nachdem im Bundestag eine Mehrheit mit den Stimmen der AfD für einen Antrag der CDU zur Verschärfung der Migrationspolitik gestimmt hat, was zu massiver Kritik an der Union und an Friedrich Merz führte. Auf dieses Ereignis bezieht sich Michael Butter an einigen Stellen in seinem Vortrag, wenn er darüber spricht, was diese Woche im Bundestag los war. Michael Butter hat seinen Vortrag in Mainz gehalten im Rahmen der interdisziplinären Vorlesungsreihe »Die Macht von Überzeugungen, Weltanschauungen, Ideologien, Glaubenssysteme«. Organisiert hat diese Reihe die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.
Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Mir ist aufgefallen, dass der Titel, den ich vor ein paar Monaten hier angegeben hatte, vielleicht nicht so ganz zutreffend ist: Verschwörungstheorien als populistische Gegenerzählung. Ich habe darauf reagiert, indem ich das Gegen in Klammern gesetzt habe. Aber vor allem geht es mir heute Abend um den Zusammenhang im weitesten Sinne von Verschwörungstheorie und Populismus. Zwei Phänomenen, die man durchaus als Ideologien beschreiben kann, die auch als Ideologien beschrieben worden sind und die in der öffentlichen Wahrnehmung ja manchmal auch sehr verschwimmen, so sehr teilweise sogar, dass teilweise argumentiert worden ist, nicht so sehr von Forschenden, aber von den Medien mitunter, dass das eigentlich nicht wirklich trennbar ist. Dem ist nicht so, das sind zwei distinktive Phänomene, aber die hängen sehr eng zusammen und ich werde ein bisschen versuchen zu erklären, wie sie zusammenhängen. Einige der Dinge, die ich im letzten Teil des Vortrages vorstelle, sind auch wirklich Sachen, die Sie so noch nirgendwo nachlesen können, weil das Sachen sind, über die ich sehr intensiv nachdenke in letzter Zeit und die aus diesem Forschungsprojekt zu Populismus und Verschwörungstheorien hervorgehen werden. Und letztendlich geht es so ein bisschen um die Frage auch am Ende, welche Verschwörungstheorien eignen sich eigentlich besonders gut zu einer Einspeisung, ich will gar nicht sagen Instrumentalisierung, in populistischen Diskursen. Und da werde ich ein Modell vorstellen, über das ich gerade nachdenke, das insbesondere diese Woche vielleicht hochaktuell ist, wenn wir uns überlegen, was alles in Berlin passiert ist diese Woche und vielleicht noch passieren wird in den nächsten Tagen, wo es ja um ein Thema geht, Migration, das auch von manchen Seiten sehr stark verschwörungstheoretisch aufgeladen wird. Was habe ich mit Ihnen vor? Ich werde ganz kurz definieren, was ich eigentlich meine, wenn ich Verschwörungstheorie sage, wenn ich Populismus sage. Ich werde ein bisschen was sagen zum Forschungsstand, zum Verhältnis von Populismus und Verschwörungstheorie. Ich werde einen kurzen Einschub machen, warum der Status, ob Verschwörungstheorien in einer bestimmten Kultur als legitimes oder als stigmatisiertes Wissen gelten, entscheidend ist dafür, wie sie in populistischen Diskursen funktionieren und vor allem, wie prominent sie da sind. Und dann eben etwas über den allgemeinen Forschungsstand momentan hinausgehen. Also, kommen wir zum ersten Teil: Definitionen. Populismus ist ein unfassbar umstrittenes Konzept in der Populismusforschung, die sich über verschiedene Disziplinen hinweg erstreckt. Und wenn man da von außen reinkommt, so wie ich das vor ein paar Jahren kam, als ich ein Projekt entwickelte zum Thema Verschwörungstheorien und Populismus und mich schon lange mit Verschwörungstheorien beschäftigt hatte, aber relativ neu war, was das Thema Populismus angeht, dann erschrickt man so ein bisschen, weil es da ziemliche Grabenkämpfe gibt, innerhalb von Disziplinen, aber auch innerhalb von bestimmten Schulen über die Disziplinen hinweg. Populismus ist definiert worden in den letzten Jahren als eine bestimmte politische Strategie, als die Logik des Politischen an sich, als ein bestimmter Stil, eine Art von performativer Politik oder auch sehr einflussreich als eine bestimmte Ideologie, ein bestimmtes Verständnis davon, wie die Welt funktioniert, wie die Politik funktioniert. Die Forschung spricht in dem Sinne dann meistens von Populismus als einer dünnen Ideologie im Gegensatz zu eher dickeren Ideologien wie Sozialismus oder Faschismus zum Beispiel, die auch sehr viel inhaltliche Angaben machen, wohingegen der Populismus sich eher darin erschöpft, bestimmte strukturelle Forderungen über die Welt aufzustellen. Wenn man da so naiv als Amerikanist von außen rankommt, so wie ich das tue, dann stellt man fest, dass sich diese verschiedenen Ansätze letztendlich gar nicht so sehr unterscheiden, sondern sehr viel gemein haben und teilweise, wenn die Leute sich kloppen, sie über sehr unterschiedliche Ebenen des Phänomens sprechen. Und Gott sei Dank gibt es auch eine Reihe von Politikwissenschaftlerinnen, die das so sehen, unter anderem Duane Woods, auf den ich mich hier beziehen möchte, in einer Minimaldefinition vom Populismus. Also der Populismus oder die populistische Weltanschauung, die populistische Ideologie geht davon aus, dass die Gesellschaft letztendlich aus zwei relativ homogenen Gruppen besteht, dem Volk und einer wie auch immer gearteten, wie auch immer definierten Elite. Das Volk kann natürlich auch ganz unterschiedlich definiert werden in unterschiedlichen Ausformungen des Populismus. Das kann ethnisch passieren, das kann über klassenbasierte Ansätze passieren, aber im Grunde ist den meisten populistischen Bewegungen gemein, dass sie eben diesen Konflikt zwischen Volk und Elite zentral setzen. Was wir dann dadurch haben, ist natürlich eine extreme Vereinfachung des politischen Feldes. Es gibt nicht mehr eine Vielzahl von Gruppen mit divergierenden, teilweise auch sich überlappenden Interessen, die mal strategische Allianzen bilden, mal in Konflikt miteinander geraten, sondern wir haben zwei Gruppen, die sich absolut antagonistisch in ihren Interessen gegenüberstehen. Und wie bei allen binären Oppositionen sind diese Gruppen nicht gleichgewichtet, sondern eine Gruppe ist besser als die andere. Das heißt, dem Populismus inhärent ist auch immer eine Glorifizierung des Volkes und eine Kritik an den Eliten. Die Eliten handeln, das ist eine der Grundannahmen des Populismus, gegen die Interessen des Volkes. Aus welchen Gründen sie das tun, da kommen wir später drauf und da kommen dann auch die Verschwörungstheorien ins Spiel. Aber wenn ich Populismus sage, meine ich diese Minimaldefinition heute Abend. Verschwörungstheorien kann man auch auf einer bestimmten Ebene als Ideologie beschreiben. Die Psychologie spricht von einer Verschwörungsmentalität, die dazu führt, dass man dann Verschwörungen immer wieder entdeckt. Karl Popper, der Wissenschaftstheoretiker, der den modernen Begriff der Verschwörungstheorie entscheidend geprägt hat, spricht in die offene Gesellschaft und ihre Feinde von der sogenannten Verschwörungstheorie der Gesellschaft. Und was er damit meint, ist im Grunde ganz nah an dem dran, was die Psychologie meint, wenn sie Verschwörungsmentalität sagt oder was manche deutsche Forschende sagen, wenn sie Verschwörungsideologie sagen. Eine allgemeine Weltanschauung, ein bestimmter Blick auf die Welt, der dazu führt, dass man dann spezifische Verschwörungstheorien immer wieder formuliert. Und diese Verschwörungstheorien oder auch dieser Konspirationismus als Ideologie zeichnet sich, wenn wir dem amerikanischen Politikwissenschaftler Michael Barkun folgen, durch drei Grundannahmen aus. Verschwörungstheorien gehen davon aus, dass nichts durch Zufall geschieht. In anderen Worten, sie behaupten, alles wurde geplant und dieser Plan wird jetzt auch erfolgreich Stück für Stück in die Tat umgesetzt. Planen kann man ja viel. Ich plane praktisch jeden Morgen meine Kinder ohne großen Stress aus dem Haus zu bringen oder abends ohne großen Stress ins Bett zu bringen. Ich kann Ihnen sagen, das geht in den allermeisten Fällen schief. In Verschwörungstheorien sind diese Pläne in aller Regel aus der Sicht der Verschwörungstheoretikerinnen erfolgreich. Je nachdem, welche Verschwörungstheorien wir uns anschauen, nicht nur kurzfristig, sondern auch sehr, sehr langfristig über Jahre oder gar Jahrzehnte hinweg. Die entscheidenden Dinge wurden im Vorhinein geplant und entfalten sich genau nach dem Willen derjenigen, die sie geplant haben, nämlich der Verschwörer. Diese Verschwörer operieren, das ist die zweite Grundannahme der verschwörungstheoretischen Weltanschauung, im Verborgenen. Deshalb muss man immer erst den Vorhang beiseite schieben, um zu erkennen, was da wirklich vor sich geht. Denn nichts ist so, wie es scheint. Wenn man das aber mal gemacht hat, wenn man erkannt hat, was da wirklich vor sich geht, unter der Oberfläche, dann erkennt man in aller Regel auch, dass, das wäre die dritte Grundannahme, alles miteinander verbunden ist. Dass es da Verbindungen gibt zwischen Personen, Institutionen und Ereignissen, die aus nicht verschwörungstheoretischer Sicht gar nichts miteinander zu tun haben, aber in der verschwörungstheoretischen Perspektive als Ursache und Wirkung miteinander verknüpft werden. Es gab zum Beispiel, oder es gibt sie auch noch immer, Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie, die besagen, dass die 5G-Technologie ursächlich verantwortlich wäre für die Entstehung des Coronavirus oder in einer anderen Version für diese Krankheit Covid-19, die dann fälschlicherweise einem Virus zugeschrieben wird. Da kommen also zwei Dinge, die aus nicht verschwörungstheoretischer Sicht gar nichts miteinander zu tun haben, als Ursache und Wirkung kausal miteinander verknüpft zusammen. Und das ist ganz typisch für die verschwörungstheoretische Weltsicht. Ich sollte noch anfügen, falls sich analytische Philosophen im Raum befinden, dass nichts und alles natürlich hier nicht wörtlich zu nehmen sind. Also nicht mal der hartgesottenste Verschwörungstheoretiker wird vermutlich behaupten, dass die Farbe des Hemdes, das er anhat, während er im Internet surft, um die verschiedenen Informationspunkte miteinander zu verbinden, irgendetwas mit der Verschwörung zu tun hat. Letztendlich geht es darum, dass viel, viel weniger durch Zufall geschieht, als andere Formen der Weltanschauung annehmen und viel, viel mehr miteinander verbunden ist, als dies andere Formen, die Welt zu betrachten und zu erklären, tun. Verschwörungstheorien zeichnen sich durch eine extreme Überbetonung des absichtsvollen, planvollen, erfolgreichen Handelns aus und sie vernachlässigen unbeabsichtigte Effekte und die Eigenlogik komplexer sozialer Systeme. Ich kann auch noch einschieben in einem zweiten letzten Vorbemerkung, dass ich ganz bewusst von Verschwörungstheorien spreche. Das ist ein Begriff, der in der deutschsprachigen öffentlichen Debatte so ein bisschen unter Beschuss geraten ist in den letzten Jahren. Es gibt aber meines Erachtens, das werde ich aber nicht ausführen, sehr gute Gründe, diesen Begriff zu verwenden. Wenn Sie das interessiert, kann ich dazu in der Diskussion nachher noch was sagen. Wie hängen denn jetzt Verschwörungstheorie und Populismus zusammen? Dass sie zusammenhängen, ist etwas, was der Forschung eigentlich schon relativ lange klar ist. Kirk Hawkins und Cristobal Rovira Kaltwasser, zwei der führenden Populismusforscher weltweit, haben schon 2017 allerdings bemerkt, dass immer wieder darauf hingewiesen wird, dass die beiden Phänomene irgendwie miteinander verbunden sind. Dass es aber wirklich sehr wenig Studien dazu gibt, aus der Perspektive von 2017 zumindest, wie das in konkreten Fällen so ist und es eigentlich auch an Theoretisierungen dieses Zusammenhangs immer noch mangelt. Das ist jetzt schon fast 10 Jahre her. Seitdem ist natürlich ganz viel geschehen und es gibt eine ganze Reihe von Studien, die auch so einzelne Aspekte abheben. Also Populismus und Verschwörungstheorie haben beide ein manichäisches Weltbild. Die teilen die Welt in Gut und Böse auf, in eine binäre Opposition. Populismus und Verschwörungstheorie sind beide in ganz vielen Fällen, haben andere argumentiert, nostalgisch. Die sind immer rückwärtsgewandt. Die sehen sich nach einer Vergangenheit, als alles noch gut war, die es natürlich so nie gegeben hat, die nur in der Imagination existiert. Ein Deutschland, auf das wir wieder stolz sein können, Make America Great Again, solche Sachen. Eine goldene Zeit, bevor die Verschwörung begann, bevor irgendwie die Eliten begannen, gegen die Interessen des Volkes zu handeln. Und eine ganze Reihe von anderen Einzelfaktoren sind da immer wieder genannt worden. Das interessiert mich nicht so sehr. Mir geht es eher darum, zu überlegen, wie hängen die eigentlich strukturell miteinander zusammen? Und gibt es irgendeine Möglichkeit, vielleicht vorherzusagen, wie prominent Verschwörungstheorien in bestimmten populistischen Bewegungen, bestimmten populistischen Parteien sind? Was für Faktoren kommen da ins Spiel? In dieser Hinsicht gibt es auch eine Reihe von Vorüberlegungen. Mein sehr geschätzter Kollege Mark Fenster, der um die Jahrtausendwende herum eines der ersten wichtigen Bücher über Verschwörungstheorien geschrieben hat, das dann 2008 nochmal neu aufgelegt wurde, bemerkt schon in der Originalausgabe von 99 und dann nochmal in der Neuauflage, dass Verschwörungstheorien ein nicht notwendiges Element der populistischen Ideologie seien, dass also nicht alle populistischen Bewegungen sich auf Verschwörungstheorien beziehen, aber im Grunde alle Verschwörungstheorien inhärent populistisch wären. Und für die Verschwörungstheorien, die er sich anschaut, nämlich amerikanische Verschwörungstheorien von den 60er Jahren bis in die Gegenwart, muss man auch sagen, dass das stimmt. Denn da sind Verschwörungstheorien eigentlich letztendlich immer so Gegenerzählungen, wo es darum geht, dass sich die Eliten gegen das Volk verschworen haben. Wir werden allerdings später sehen, dass das nicht immer der Fall ist in Verschwörungstheorien. Dass Verschwörungstheorien auch gerade in der Vergangenheit ganz oft von Eliten gesponnen wurden und sich gegen Umstürzler von unten gerichtet haben. Und dann findet man dieses populistische Element natürlich nicht. Aber das ist jedenfalls schon mal ein sehr guter erster Versuch der Theoretisierung gewesen, den Fenster da in einem Kapitel seines Buches entwickelt. Und ich muss sagen, ich beschäftige mich jetzt ja auch schon so seit fast 20 Jahren mit dem Thema Verschwörungstheorien und ich komme immer wieder an bestimmten Momenten auf dieses Buch von Fenster zurück. Und dann aber zu verschiedenen Kapiteln in diesem Buch. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, zumindest meine Arbeit oder ganz viel der kulturwissenschaftlich-sozialwissenschaftlichen Arbeit zu Verschwörungstheorien, das sind eigentlich Fußnoten zu dem, was Mark Fenster schon mal gemacht hat, auch wenn er das natürlich komplett zurückweisen würde. Interessanterweise hat ein prominenter Populismusforscher, nämlich Paul Taggart, 2019 das Argument über den Zusammenhang von Populismus und Verschwörungstheorien aus der Sicht der Populismusforschung nochmal gemacht, aber quasi jetzt aus der Perspektive von jemandem, der sich eher mit Populismus auskennt als mit Verschwörungstheorien, anders als Mark Fenster. Der schreibt nämlich auch in einem Aufsatz über Populism and Unpolitics, dass Verschwörungstheorien so eine Art sekundäres Phänomen des Populismus wären. Das heißt, die sind nicht Teil einer Definition von Populismus, weil sie einfach nicht immer auftauchen in populistischen Bewegungen und Parteien. Aber sie sind doch, wie er es ausdrückt, so häufig, dass man sagen kann, es gibt da eine bestimmte Verbindung also zu populistischen Diskursen und deshalb quasi so ein, in anderen Worten, wieder nicht notwendiges Element des Populismus. Der Punkt ist dann, Sie sehen, die Forschung kommt oft aus verschiedenen Perspektiven immer wieder beim selben Ergebnis raus. Zynisch ausgedrückt, wissenschaftliche Definitionen enden nicht dann, wenn alles gesagt wurde, sondern wenn alles von allen gesagt wurde. Hat auch Jan-Werner Müller, der Politologe aus Princeton, der ja ein sehr schönes Buch zu Populismus vorgelegt hat, 2017, das bei Suhrkamp erschienen ist, in einem Aufsatz von vor ein paar Jahren ein ganz ähnliches Argument nochmal gemacht, wo er nämlich sagt, wir können im Grunde sagen, es gibt so eine Wahlverwandtschaft zwischen Populismus und Verschwörungstheorien. Das heißt, die sind schon irgendwo miteinander verbunden, aber auch er betont eben, die Verbindung ist jetzt nicht so, dass alle populistischen Bewegungen immer automatisch sich auf Verschwörungstheorien beziehen. Mein Problem mit diesen Definitionen ist, dass ich die einerseits hilfreich finde, andererseits finde ich sie noch zu vage, weil sie sagen uns eigentlich letztendlich sehr wenig darüber, wie das jetzt in konkreten Bewegungen aussieht. Sie sagen uns auch gar nichts darüber, ob es jetzt so ist, dass es einfach populistische Bewegungen gibt, für die Verschwörungstheorien gar keine Rolle spielen. Oder wir das Ganze uns so vorstellen müssen, dass doch in den allermeisten populistischen Bewegungen Verschwörungstheorien eine Rolle spielen, aber dann halt vielleicht nicht von allen geglaubt werden. Wenn wir uns jetzt empirische Daten anschauen, ich könnte Ihnen da sehr viele Umfragen anschauen, dann stellen wir fest, dass es oft so ist, dass eigentlich in fast allen populistischen Bewegungen Verschwörungstheorien irgendwo auftauchen. Es ist aber sehr stark unterscheidet, wie viele Menschen das glauben. Das ist eine schon fast historische Umfrage, die die Washington Post durchgeführt hat Anfang des Jahres 2016, während des Vorwahlkampfes der Republikanischen Partei für die Präsidentschaftswahlen, die später in dem Jahr stattfinden, zu einem Moment, man kann sich daran kaum noch erinnern, als noch drei Kandidaten mit relativ aussichtsreichem Feld waren, nämlich Son Kasich, so ein eher Mainstream-Republikaner, Ted Cruz, Senator aus Texas, der manchen von Ihnen ein Begriff sein wird, und ein gewisser Donald J. Trump, über den ich, glaube ich, nicht viel sagen muss. Die meisten von Ihnen werden den kennen. Das heißt, wir befinden uns hier so an einem Moment des republikanischen Vorwahlkampfes, wo noch drei Kandidaten im Feld sind, von denen einer wirklich im Grunde ein ganz traditioneller Republikaner ist. Und auch Ted Cruz war noch relativ traditionell zu diesem Zeitpunkt, hat noch ganz andere Positionen vertreten, als er das heutzutage zum Beispiel macht. Das heißt, es ist so ein Moment, wo wir davon ausgehen können, dass all diejenigen, die empfänglich sind für populistische Rhetorik, für eine populistische Weltanschauung, wirklich in großer Mehrheit bei Donald Trump waren. Und die Washington Post hat also die Anhänger unter den Republikanern dieser drei Kandidaten gefragt, wie sie zu bestimmten verschwörungstheoretischen Aussagen stehen. Also da ging es darum, wie viele dieser republikanischen Wählerinnen denken denn, dass Barack Obama etwas verbirgt. Dazu muss man sagen, das ist jetzt keine starke verschwörungstheoretische Aussage, weil ich hoffe, dass Barack Obama irgendwelche Dinge verbirgt und nicht alles mit der Öffentlichkeit geteilt hat, so wie die meisten von uns das auch tun. Es war aber quasi im Kontext klar, das ist verschwörungstheoretisch gemeint. Und zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, wo wir davon ausgehen können, die meisten Menschen, die wirklich empfänglich sind für populistische Rhetorik, sind bei Trump, weil die traditionellen Republikaner sind auch bei den anderen Kandidaten, glaubten das selbst unter den Trump-Anhängern nur 40%. Das heißt, eine signifikante Gruppe, aber nicht die Mehrheit. Das heißt, wir haben es mit einer Situation zu tun, wo wir feststellen, dass offensichtlich Populismus und Verschwörungstheorie nicht so zusammenfallen, dass alle, die populistische Positionen innehaben, auch automatisch Verschwörungstheorien glauben, sondern eher so ein bestimmter Prozentsatz, eine signifikante Minderheit. Und das geht durchaus mit dem zusammen, was man auch in der Forschung lesen kann, in einem spannenden Aufsatz von zwei italienischen Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlern, die sagen, naja, im Populismus kann man den Eliten ja sehr viel vorwerfen. Man muss denen ja nicht unbedingt direkt eine Verschwörung vorwerfen, sondern man kann denen auch einfach vorwerfen, dass es ihnen um Eigeninteressen geht oder dass sie inkompetent sind. Man könnte noch hinzufügen, dass sie vielleicht einfach komplett abgehoben sind und keine Ahnung haben, wie die in Anführungszeichen einfachen Leute leben. Also denken Sie an eine Aussage des ehemaligen Gesundheitsministers Jens Spahn von vor ein paar Jahren, der sagte, Hartz IV bedeutet keine Armut. Dem hat niemand vorgeworfen, dass er irgendwie Teil einer großen Verschwörung ist. Aber die Leute haben halt gesagt, der hat keine Ahnung aus seiner Berliner Bubble heraus, was es bedeutet, von Hartz IV zu leben. Das wäre so also ein typisches Beispiel, wo man sagt, okay, die Elite handelt gegen die Interessen des Volkes, hat kein Verständnis für die Belange des Volkes. Aber das ist einfach quasi Dummheit, Abgehobenheit. Oder man sagt, die sind einfach inkompetent. Die handeln gegen die Interessen des Volkes, weil sie es einfach nicht besser können. Oder aus Eigeninteresse. Die wollen sich vielleicht selbst bereichern. Die sind korrupt, aber jetzt nicht korrupt in dem Sinne, dass sie sich alle miteinander abgesprochen haben, sondern jeder schaut nur, dass er möglichst ein großes Stück des Kuchen bekommt. Und die Verschwörungstheorie wäre dann eine Erklärung, die dazukommt und die sagt, nee, Moment mal, es ist nicht so, dass die doof sind, es ist nicht so, dass die abgehoben sind, es ist nicht so, dass es denen darum geht, sich persönlich zu bereichern, sondern die ziehen im Geheimen alle an einem Strang. Und in populistischen Bewegungen, wenn man auch genauer auf Umfragen schaut zum Beispiel, stellt man fest, diese Erklärungen überlagern sich da. Das heißt, wenn wir das Verhältnis von Populismus und Verschwörungstheorie etwas genauer bestimmen wollen, dann können wir sagen, aha, wahrscheinlich ist es so, dass das, was so Leute wie Fenster und Taggart und andere meinen, wenn sie sagen, das ist ein nicht notwendiges Element, halt nicht bedeutet, es gibt populistische Bewegungen, die kommen völlig ohne Verschwörungstheorien aus und für andere sind sie absolut zentral, sondern ganz oft ist es offensichtlich so, wir haben populistische Bewegungen und in denen glaubt eine bestimmte Gruppe von Leuten an Verschwörungstheorien und andere Mitglieder dieser Bewegung tun das halt nicht. Man könnte jetzt sagen, diese Unterschiede verschmelzen dann halt oft in einer Praxis des Protestes. Also wenn Sie an die Pegida-Proteste zum Beispiel zurückdenken, wo Leute also durch Dresden marschiert sind und gesagt haben oder da eben auf dem Platz schon gesagt und skandiert haben, Merkel muss weg, dann haben manche von denen vielleicht einfach gedacht, die Frau ist schlichtweg unfähig. Andere haben gedacht, die Frau will sich einfach bereichern. Und andere dachten, sie ist Teil einer großen Weltverschwörung. In einer Praxis des Protestes verschwimmen und verschwinden diese Unterschiede aber. Mein politikwissenschaftlicher Kollege Eriko Bergmann und ich haben deshalb aufbauend auf den Definitionen, die ich Ihnen vorher schon vorgestellt habe, vor ein paar Jahren in diesem schon erwähnten Routledge Handbook of Conspiracy Theories, deshalb argumentiert, dass das, was Verschwörungstheorien machen, ist, dass sie eine bestimmte Erklärung dafür anbieten, warum die Eliten gegen die Interessen des Volkes handeln. Und diese Erklärung existiert normalerweise in einer populistischen Bewegung oder Partei zusammen mit anderen Erklärungen, die eben damit zu tun haben, dass es um Korruption geht, um persönliche Bevorteilung, um Unfähigkeit, um Abgehobenheit. In anderen Worten, Verschwörungstheorien sind wirklich, wie Mark Fenster das gesagt hat, ein nicht notwendiges Element des populistischen Diskurses oder der populistischen Ideologie. Aber sie werden halt auch nicht notwendigerweise von allen geglaubt in den Bewegungen und Parteien, in denen sie dann wirklich auftauchen. So schön, so gut. Aber auch das ist ja letztendlich ein bisschen unbefriedigend. Denn spannend wäre es ja, wenn wir feststellen könnten oder Theorien darüber entwickeln könnten, die uns vielleicht auch Voraussagen darüber erlauben, wie prominent denn Verschwörungstheorien vielleicht sein könnten in einer bestimmten populistischen Bewegung oder verstehen können, warum sie in bestimmten populistischen Bewegungen prominenter sind als in anderen, in manchen Ländern vielleicht auch populärer sind als in anderen. Wenn wir das verstehen wollen, müssen wir kurz sprechen über den Status von Verschwörungstheorien, der sich historisch sehr stark verändert hat in der westlichen Welt und der in manchen Ländern ein ganz anderer ist als eben in anderen Ländern. Denn all diese Theoretisierungen, die ich Ihnen bisher vorgestellt habe, inklusive der Beschreibung von Eriko Bergmann und mir, basieren letztendlich immer auf Fallstudien aus westlichen Ländern, aus Ländern, wo Verschwörungstheorien recht stark, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, noch stigmatisiert waren, im Grunde so eine Form von klassischem Gegenwissen waren. Und das ist ja für manche auch Teil einer Definition von Verschwörungstheorien bis heute. Verschwörungstheorien stehen im Widerspruch zu einer irgendwie offiziellen oder allgemein akzeptierten Erklärung. Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass das nicht Teil meiner Erklärung war oder Definition von Verschwörungstheorie war. Und das hat einfach damit zu tun, dass ich mich sehr mit den historischen Veränderungen von Verschwörungstheorien beschäftigt habe. Und wenn man das macht, stellt man sehr schnell fest, das ist einfach kein Element, das wir in Verschwörungstheorien immer und überall finden. Die Forschung streitet so ein bisschen darüber, ab wann es denn Verschwörungstheorien in ihrer modernen Form überhaupt gibt. Die meisten historisch arbeitenden Kolleginnen und Kollegen, und ich würde dem zustimmen, würden zur frühen Neuzeit zeigen und würden sagen, so ab 1520, 1530 finden wir in der westlichen Welt Ideen, Gedankenfiguren, die heutigen Verschwörungstheorien wirklich schon sehr, sehr nahe kommen. Der Historiker Cornel Zwierlein zum Beispiel hat auf den Kontext der Religionskriege verwiesen, wo Verschwörungstheorien natürlich noch religiös aufgeladen sind. Da steht an der Spitze immer der Antichrist, aber wo Verschwörungstheorien, das zeigt er sehr überzeugend, schon sehr ähnlich funktionieren eben wie heute. Jedenfalls ab dem 16. Jahrhundert gibt es eine kontinuierliche Geschichte des Verschwörungsdenkens. Und von dem 16. Jahrhundert bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ist es in der gesamten westlichen Welt völlig normal, an Verschwörungstheorien zu glauben. Verschwörungstheorien sind keine Gegenerzählungen, keine Alternativen zu einer irgendwie offiziellen Version, sondern das ist in den allermeisten Fällen die offizielle Version. Ich habe mich ja sehr eingehend mit der Geschichte der amerikanischen Verschwörungstheorien beschäftigt. Ich kann Ihnen sagen, jeder amerikanische Präsident von Washington in den 1790ern bis Eisenhower in den 1950ern glaubt und in den allermeisten Fällen verbreitet auch aktiv Verschwörungstheorien. Insbesondere solcher sehr angesehener Präsidenten wie Thomas Jefferson oder Abraham Lincoln. Überhaupt basiert die Gründung der Republikanischen Partei in den 1850er Jahren auf einer Verschwörungstheorie, die besagte, dass die Befürworter der Sklaverei alle Abteilungen der Regierung unterwandert hätten, das Weiße Haus, den Kongress und den Supreme Court und daran arbeiten würden, die Sklaverei im Geheimen überall in den ganzen USA einzuführen und eventuell sogar die weiße Arbeiterklasse zu versklaven. Und es war der Widerstand gegen die angeblichen dunklen Machenschaften dieser sogenannten Slave Power, die Lincoln zum Wahlsieg verholfen hat, 1860. Und Lincoln hat das in ganz vielen Reden verbreitet, diese Verschwörungstheorie, genauso wie andere republikanische Politikerinnen. Das heißt also, wenn die Republikanische Partei jetzt mit Donald Trump wieder bei den Verschwörungstheorien landet, dann ist das letztendlich nur eine Rückkehr zu dem, worauf sie mal gegründet wurden, nur unter völlig anderen Voraussetzungen. Denn damals war es so, dass alle Parteien, alle Seiten in diesen Konflikten ihre Verschwörungstheorien hatten. Man dachte einfach, das ist von Historikern mittlerweile sehr gut aufgearbeitet worden, die Welt funktioniert so. Wenn wir nach Deutschland schauen, wird das eigentlich noch deutlicher, denn in Deutschland wird ja eine bestimmte Verschwörungstheorie, die von der jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung für 12 Jahre zur Staatsreligion, mit den fürchterlichen Konsequenzen, die das hatte. Aber Verschwörungstheorien wurden halt in Deutschland nicht nur verbreitet von Leuten wie Adolf Hitler, sondern eben auch von Geistesgrößen wie Thomas Mann, der 1918 in den Betrachtungen eines Unpolitischen schreibt, die Freimaurer und Illuminaten würden sich eines Tages rechtfertigen müssen für ihre Rolle beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs, der also eine sehr weit verbreitete Verschwörungstheorie unter Konservativen bediente, die besagte, die haben den Ausbruch des Krieges geplant, um ihre dunklen Ziele zu erreichen. Wenn Sie noch ein anderes Beispiel wollen, Winston Churchill hält in den 1920er Jahren eine ganze Reihe von wüsten antisemitischen Reden, wo er versucht, also quasi die Geschichte der jüdischen Weltverschwörung bis ins 18. Jahrhundert zurückzuschreiben und dabei so weit geht, dass er Adam Weishaupt, Theologieprofessor aus Ingolstadt und Gründer des Illuminatenordens, zum Juden macht, um quasi zu erklären, dass das revolutionäre Potenzial der Juden quasi sich seit dem 18. Jahrhundert immer weiter entfaltet. Und jetzt müssen Sie nicht Ihr Churchill- oder Ihr Mannbild revidieren. Es ist einfach so, man glaubte damals an Verschwörungstheorien. Das war normal. Es setzt dann ein Prozess der Stigmatisierung ein in den 1950er, 60er Jahren, der dazu führt, dass Verschwörungstheorien aus der Mitte der Gesellschaft an die Ränder der Gesellschaft wandern und zu dem Gegenwissen werden, das wir heute fast automatisch dann mit ihnen verbinden. Und das macht Verschwörungstheorien dann natürlich attraktiv für populistische Weltanschauung, für populistische Diskurse, für populistische Instrumentalisierung. Aber so prominent solche Figuren eben auch sind, wie Attila Hildmann, der Ihnen in der Pandemie wahrscheinlich ein Begriff geworden ist, weil er da mit den wüstesten antisemitischen Verschwörungstheorien aufgefallen ist, oder Prinz Reuß, der Anführer dieses sogenannten Reichsburger Komplottes, die haben natürlich nicht die Prominenz und Wichtigkeit, die die Leute hatten, die ich Ihnen da gegenübergestellt habe. Dieser Prozess der Stigmatisierung ist bisher nur in Ansätzen erforscht und eigentlich nur für die USA ganz systematisch beschrieben worden. Erste Ansätze dazu gibt es in meinem Buch von 2014 und dann darauf aufbauend in einem wunderbaren Buch von Katharina Thalmann, das 2019 erschienen ist, in dem sie minutiös nachzeichnet, wie Verschwörungstheorien in den USA über 2 Jahrzehnte hinweg aus der Mitte der Gesellschaft an die Ränder der Gesellschaft wandern und warum sie das tun. Und die These, die sie formuliert, die meines Erachtens sehr überzeugend ist, besagt, dass wir es zu tun haben mit einer Popularisierung von Erkenntnissen der modernen Sozialwissenschaften, die in das Alltagswissen der Amerikanerinnen und Amerikaner einsickern und dazu führen, dass Verschwörungstheorien eben als Problem begriffen werden. Ganz grob gesagt kann man da 2 Strömungen identifizieren. Zum einen gibt es die Schule von Wissenschaftlerinnen um Karl Popper, die argumentieren, Verschwörungstheorien sind einfach schlechte Erklärungen sozialer Phänomene, weil sie absichtsvolles menschliches Handeln immer überschätzen und zufällige strukturelle Einflüsse immer unterschätzen. Und es gibt die Argumentationslinie, die sich letztendlich zurückführen lässt auf Figuren wie Horkheimer und Adorno, die Emigranten der Frankfurter Schule, die im Exil sitzen in den USA und eben nach Europa schauen und sehen, was für fürchterliche Auswirkungen eine bestimmte Verschwörungstheorie eben dann hat, weil sie in den Holocaust führt. Und die beginnen zu argumentieren, Verschwörungstheorien sind gefährlich, Verschwörungstheorien sind immer verbunden mit Autoritarismus, mit extremistischen Positionen, und amerikanische Wissenschaftler, die darauf aufbauen, argumentieren dann ganz schnell auch immer mit populistischen Positionen. Wenn Ihnen das so aus dem öffentlichen Diskurs in Deutschland bekannt vorkommt, dann hat das vielleicht damit zu tun, dass sich der immer noch auf dem Stand der Sozialwissenschaften der 1950er Jahre bewegt, in vielerlei Hinsicht, was nicht immer so ganz vorteilhaft ist. Aber wie gesagt, der Status von Verschwörungstheorien hat sich in der westlichen Welt extrem geändert. Und interessanterweise, nach allem, was wir wissen, ist er in anderen Regionen der Welt dagegen konstant geblieben. Das heißt, diese Stigmatisierung findet zum Beispiel in Osteuropa lange nicht in dem Maße statt, wie sie in Westeuropa oder Nordeuropa stattfindet. In diesem Projekt zu Populismus und Verschwörungstheorien, das ich leite, haben wir uns Ungarn und Polen sehr genau angeschaut. Und da muss man sagen, in Ungarn und Polen ist es so, dass Verschwörungstheorien einfach völlig normal sind. Die sind nicht stigmatisiert worden. Meine Doktorandin, die zu Ungarn arbeitet, insbesondere also Unterstützerinnen der Fidesz-Partei interviewt hat, die war völlig fertig, weil halt auch an ihre liberalen Freunde ständig Verschwörungstheorien halt dann über Fidesz verbreiten. Und sie sagt, das ist halt so normal und man kommt da nicht raus. Oder wenn wir in die arabische Welt schauen, dann ist es so, dass Verschwörungstheorien einfach oft offizielle Positionen von Politikerinnen sind oder von Medien sind. Wenn sie irgendwann mal in Dubai oder sonst wo am Flughafen umsteigen, gehen Sie in die Flughafenbuchhandlung und suchen Sie nach einer Ausgabe der Protokolle der Weisen von Zion. Sie werden sie vermutlich finden, weil das zum Beispiel in Saudi-Arabien jedes Jahr millionenfach neu gedruckt wird, dieses Buch, und dann quasi verteilt wird über die gesamte arabische Welt, weil man denkt, das beschreibt die Wirklichkeit akkurat. Nach diesem Zwischeneinschub kommen wir jetzt also quasi zu den Dingen, über die ich gerade nachdenke, an denen ich gerade arbeite. Ich möchte Ihnen so ein paar Thesen zum Zusammenhang von Populismus und Verschwörungstheorie vorstellen und das dann auch an Beispielen exemplifizieren. Dann wird es jetzt auch so ein bisschen praktischer. Die erste These folgt eigentlich schon jetzt automatisch aus dem, was ich gesagt habe. was ich zum Status gerade eben. Je akzeptierter Verschwörungstheorien in einer bestimmten politischen Kultur sind, desto populärer sind sie in populistischen Bewegungen und Parteien da. In Ländern, wo Verschwörungstheorien kaum oder gar nicht stigmatisiert sind, sind Verschwörungstheoretikerinnen in einer populistischen Bewegung oder Partei in der Regel in der Mehrheit, weil sie halt auch in der Bevölkerung an sich in der Mehrheit sind. Was Sie auf dieser Folie hier sehen, das ist die Zustimmung zu antisemitischen Verschwörungstheorien in Ungarn, die sich um George Soros drehen. Und leider Gottes, weil ich so ein bisschen doof und ungeschickt bin, habe ich abgeschnitten, in welchem Prozentbereich wir uns hier bewegen. Wir bewegen uns ja aber bei 50%. Das heißt, wir gehen weit über 50% bis fast an die 100% ran, wenn man sich dann zum Beispiel Fidesz-Anhänger anschaut, die denken, da stimmen, da gibt es also fast eine zu bestimmten Verschwörungstheorien fast eine Zustimmungsrate von 100%. Denken Sie an das zurück, was ich Ihnen gerade gezeigt habe zu Donald Trump. Da merken wir, welchen Einfluss quasi der Status von Verschwörungstheorien hat. In Ungarn ist es einfach viel normaler, an Verschwörungstheorien zu glauben, als es zumindest 2016 noch in den USA war und vermutlich auch jetzt noch in den USA ist. Und deshalb ist die Zustimmung zu Verschwörungstheorien da in aller Regel höher. Und deshalb haben wir in populistischen Bewegungen dann oft das Phänomen, dass Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, wirklich in der Mehrheit sind. Ich klammere jetzt hier ganz bewusst die Frage aus, ob wir über Ungarn sinnvollerweise mit dem Konzept des Populismus sprechen können. Das Konzept des Populismus ist sehr eng verbunden mit dem Konzept der Demokratie. Das macht eigentlich nur Sinn, wenn wir sagen, es gibt eine noch einigermaßen funktionierende repräsentative Demokratie und der Populismus sagt dann, die Lücke ist zu groß geworden, quasi zwischen dem Volk und denen, die das Volk repräsentieren. Ungarn ist sehr sinnvoll beschrieben worden in den letzten Jahren von Politikwissenschaftlerinnen als ein Land, das eigentlich gar nicht mehr richtig demokratisch ist, das so halbdemokratisch ist vielleicht noch oder schon ganz autoritär geworden ist. Und insofern kann man sagen, da haben wir es eigentlich gar nicht mehr so richtig mit Populismus zu tun, aber so für die Zwecke dieses Vortrags klammern wir das, wie gesagt, aus. Zweite These. Je weniger stigmatisiert Verschwörungstheorien in einer politischen Kultur sind, desto expliziter können politische Führungsfiguren sie bedienen. In Kulturen, in denen Verschwörungstheorien stark stigmatisiert sind, bleibt es aus strategischen Gründen oft bei Andeutungen oder bei kodierter Kommunikation. Sie haben vielleicht gelesen, dass Wladimir Putin sich nicht nur bereit erklärt hat, sich mit Donald Trump zu treffen und über die Ukraine zu verhandeln, sondern dass er das Ganze auch sehr strategisch damit verbunden hat, dass er Trump ein bisschen Honig um den Mund geschmiert hat, wenn man nämlich gesagt hat, ja, der Krieg in der Ukraine hätte sich ja wahrscheinlich verhindern lassen, wenn Trump nicht die Wahl 2020 gestohlen worden wäre. Dass das bei Trump wahrscheinlich gut ankommt, können wir uns alle vorstellen. Jetzt ist es so, dass Russland auch ein Land ist, in dem Verschwörungstheorien absolut akzeptiert sind, in keinster Weise stigmatisiert sind. Und Putin kann sowas deshalb natürlich sowohl im Hinblick auf sein eigenes Publikum ganz offen sagen. Und es trifft natürlich auch auf große Resonanz in den USA. Der Status von Verschwörungstheorien in den USA ist ein unfassbar komplexer. Da denke ich sehr viel gerade drüber nach. Es gibt in den USA natürlich immer noch große Teile der Öffentlichkeit, in denen Verschwörungstheorien hochstigmatisiert sind und als Problem betrachtet werden. Nur, die Republikanische Partei hat die Verschwörungstheorie von der gestohlenen Wahl 2020 ja zu ihrem Glaubensbekenntnis erhoben. Sie können in dieser Partei nichts mehr werden, wenn sie diese Verschwörungstheorie nicht zumindest schweigend hinnehmen. Sie können sich hier auf keinen Fall explizit entgegenstellen. Diejenigen, die das gemacht haben, deren politische Karriere war letztendlich vorbei. Wir haben einen Präsidenten, der Verschwörungstheorien verbreitet, vermutlich auch selbst glaubt in manchen Fällen. Wir haben ein Kabinett, in dem einigermaßen überzeugte Verschwörungstheoretiker sitzen. Ich glaube, während ich hier spreche, läuft die Senatsanhörung von Robert F. Kennedy, der Gesundheitsminister werden soll. Also wo man sich schwer tun würde, Verschwörungstheorien zu finden, die er nicht bedient hat irgendwann mal im Verlauf seines Lebens. Und es gibt ja noch ganz andere Reihe von Kandidatinnen, die da demnächst auftreten werden, wo das ganz ähnlich ist. Ob man dann sagen kann, Verschwörungstheorien sind stigmatisiert in den USA, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, man müsste eher sagen, wir haben es mit einer extrem fragmentierten Öffentlichkeit zu tun, wo sie in manchen Teilen der Öffentlichkeit stigmatisiert sind, in anderen aber komplett relegitimiert sind. Und entsprechend offen werden sie ja auch von Trump und anderen republikanischen Politikerinnen mittlerweile oder auch von den Medien immer wieder bedient. In Deutschland sieht das noch so ein bisschen anders aus. Und das Beispiel, das ich hier aufgreifen möchte, ist die Idee des Bevölkerungsaustausches, die letztendlich zurückgeht. Der Begriff großer Austausch, Great Replacement im Englischen, kommt aus dem Werk eines französischen Philosophen im weitesten Sinne, Renan Camus, der eben ein Buch geschrieben hat mit diesem Titel. Und das Interessante an dieser Idee eines großen Austausches, eines Bevölkerungsaustausches, wo die christliche, indigene, könnte man sagen, Bevölkerung Europas verschwindet und ersetzt wird durch muslimische Migrantinnen, ist, dass diese Theorie in zwei Versionen existiert. Nämlich einmal als Verschwörungstheorie, das wurde geplant von irgendwelchen internationalen globalistischen Eliten. Oft nimmt das dann auch so antisemitische Ausformungen an. Aber eben auch in einer Version, wo letztendlich das Ganze geschieht, es aber nicht geplant wurde und die Eliten einfach nur zu doof sind, es zu erkennen und darauf zu reagieren. Und das erklärt zum Teil schon die Wirkmächtigkeit dieser Theorie, weil man dann natürlich als Politiker, als Politikerin immer zwischen diesen beiden Polen verschwörungstheoretisch, nicht verschwörungstheoretisch changieren kann. Und in Deutschland, in einem Land, in dem Verschwörungstheorien noch immer hoch stigmatisiert sind, muss man sagen, bei allen Verschwörungstheorien, die wir zum Beispiel in der AfD auch finden, ist es so, dass ganz viel der Kommunikation der AfD sich in diesem Graubereich abspielt. Ich arbeite in einem Projekt, das jetzt noch gar nicht erwähnt wurde, mit Kolleginnen aus ganz Europa zusammen, das sich mit dem Einfluss von Digitalisierung auf Verschwörungstheorien in verschiedenen europäischen Regionen beschäftigt, wo wir sehr große Datenmengen aus den sozialen Medien gezogen haben, von denen wir dann diejenigen, die quasi die meisten Likes hatten, die meisten Kommentare hatten, die Top 20, Top 50, Top 100 sehr genau analysiert und ausgewertet haben. Und wenn man sich zum Beispiel Facebook-Daten zum großen Austausch anschaut, dann stellt man fest, dass ein ganz großer Teil dieser Beiträge, die auf Facebook einigermaßen Reichweite erreichen, von offiziellen AfD-Accounts kommen. Was für mich ein Hinweis darauf ist, dass die Content-Moderation bei so politischen Accounts vielleicht nicht ganz so streng durchgeführt wird wie bei anderen. Aber bei diesen Posts ist es auch so, dass es ganz oft so ist, dass sie sich eben genau in diesem Graubereich bewegen. Also ich beschäftige mich mittlerweile seit fast 20 Jahren mit Verschwörungstheorien und oft sitze ich dann vor diesen Posts und ich muss sagen, ich kann eigentlich nicht sagen, ob das verschwörungstheoretisch ist oder nicht verschwörungstheoretisch. Und ein Beispiel habe ich Ihnen hier mitgebracht, also wo eben Gunnar Beck über Ersatzmigration redet und dann eben sagt, während die EU-Gesamtbevölkerung das zweite Jahr in Folge zurückging, wurden Bevölkerungsrückgänge nur in 10 Mitgliedstaaten gemeldet. Deutschlands Bevölkerung wächst rasant. Deutschland hat im letzten Jahr rund netto 228.195 Deutsche verloren, aber netto 310.228 Migranten hinzugewonnen. Das ist ein Drittel aller Migranten in der EU. Mit dem Begriff Ersatzmigration müssen wir vorsichtig sein, aber die Daten sprechen für sich. Also da hier, das ist dann wirklich noch so relativ, also ich glaube relativ sehr wenig verschwörungstheoretisch, aber auch da kann man es natürlich erkennen. Also jemand, der an diese Verschwörungstheorie glaubt, dass das alles geplant wurde, der wird das auch da erkennen. Aber jemand, der jetzt eben quasi sich abgeschreckt fühlen könnte von einer verschwörungstheoretischen Deutung dieses Ganzen, eben nicht. Und da die AfD auch diese Leute mitnehmen will, ist sehr viel dieser Kommunikation genau in diese Richtung, dass man versucht, die Dinge im Wagen zu halten oder die Verschwörungstheorie vielleicht zu vermeiden. Das ist ganz eindeutig. Man merkt das zum Beispiel auch daran, Sie werden sich vielleicht erinnern, 2017 war es, glaube ich, oder war es 16, also relativ kurz vor der Bundestagswahl, sind so interne E-Mails von Alice Weidel in die Öffentlichkeit gekommen, wo sie sich eigentlich sehr stark verschwörungstheoretisch äußert. Viel deutlicher, als sie das jemals in öffentlichen Äußerungen gemacht hat. Das heißt, also es gibt auch den Fall, dass Leute, die im Privaten vielleicht recht stark an Verschwörungstheorien glauben, das öffentlich zurückfahren, weil sie wissen, wir wollen Leute damit nicht abschrecken. Dritte These. In Kulturen, in denen Verschwörungstheorien stigmatisiert sind, erreichen Bewegungen, für die Verschwörungstheorien absolut zentral sind, in der Regel keinen größeren Zulauf. Das heißt, natürlich gibt es auch in Deutschland oder in den skandinavischen Ländern immer wieder populistische Bewegungen, die sagen, das Volk wird von den Eliten ausgebeutet und belogen und für die Verschwörungstheorien komplett zentral sind, sodass praktisch jeder, der da irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt mit dabei ist, an Verschwörungstheorien glaubt, aber die erreichen dann halt nicht so eine große Wirkung. Und ein Beispiel dafür wären eigentlich für mich die Corona-Proteste. Natürlich waren die sehr prominent auf den Straßen, aber wenn man sich das mal in absoluten Zahlen anschaut im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, ist es natürlich so, dass sie in jedem Fußballstadion am Wochenende mehr Leute gefunden haben, als sie dann bei den allermeisten dieser Demonstrationen gefunden haben. Und bei diesen Corona-Protesten, die natürlich populistisch waren, wir hier unten gegen die da oben, die Regierung handelt gegen die Interessen des Volkes, waren Verschwörungstheorien absolut zentral. Die waren der Kitt, der diese sehr unterschiedlichen heterogenen Gruppen zusammengehalten hat. Da ging es gar nicht mal oft so genug darum, dass die dieselben Verschwörungstheorien geteilt haben, sondern dass sie überhaupt Verschwörungstheorien geteilt haben. Die konnten sich gar nicht darauf einigen, was denn jetzt eigentlich wahr ist in manchen Fällen, aber sie waren sich einig, dass die offizielle Version nicht stimmt und dass da irgendwas anderes im Gange ist. Aber das Ganze war dann doch einigermaßen begrenzt und die Partei, die ja auch daraus hervorgegangen ist, die Basis, also aus diesen Corona-Protesten, wo viele der prominenten Figuren jetzt an der Spitze stehen, die dümpelt ja auch so bei, anderthalb bis zwei Prozent der Stimmen rum. Das heißt, das erreicht keine Mehrheit. Was natürlich nicht heißt, dass nicht auch andere Parteien sich öffnen für solche Ideen ab und zu. Also das ist ein Bild vom, das Sie hier sehen, vom Bundesparteitag des Bündnis Sarah Wagenknecht, der vor ein paar Wochen stattfand, wo Paul Schreier eingeladen war, um über die Aufarbeitung der Pandemie zu sprechen. Und Paul Schreier ist nun das, was man, und so ist er auch oft beschrieben worden in der Forschung, als einen doch eingefleischten Verschwörungstheoretiker bezeichnen würde, der Bücher zu 9/11 geschrieben hat, der Bücher also zur Pandemie geschrieben hat und der eben auf diesem Parteitag gesprochen hat. Allerdings ist er jemand, der zum Beispiel also von Kollegen aus der Politikwissenschaft als in Anführungszeichen einer der intelligenteren Verschwörungstheoretiker beschrieben wurde, was bedeutet, dass man das oft nicht so genau hört. Das heißt also, der sagt jetzt nicht, es gab da diesen Plan, sondern er sagt, es könnte ja sein und wir müssen darüber nachdenken und solche Dinge und dann auch sehr viel mit Statistiken arbeitet und so weiter. Und das hat er auch da gemacht. Aber wie gesagt, die Corona-Verschwörungstheorien, so prominent sie teilweise waren und so viel Aufmerksamkeit sie erfahren haben, haben dann doch also eine begrenzte Reichweite und die populistischen Bewegungen, die sich um sie geformt haben, eben auch. Und für das Bündnis Sarah Wagenknecht ist halt die Aufarbeitung der Corona-Zeit auch nur ein kleiner Teil. Und da versucht man auch immer wieder Leute abzuholen, die an Verschwörungstheorien glauben. Aber andere Ideen sind da wichtiger. Wie es mit Verschwörungstheorien im BSW insgesamt aussieht, da gibt es noch nicht sehr viele Zahlen und Studien dazu. Das ist eine ganz interessante Frage. Meine letzte These besagt, dass in politischen Kulturen, in denen Verschwörungstheorien stark stigmatisiert sind, sich besonders diejenigen Verschwörungstheorien für die erfolgreiche populistische Mobilisierung anbieten, die sich mit Themen befassen, die ohnehin gesellschaftlich kontrovers und überwiegend negativ diskutiert werden, wie zum Beispiel Migration, aber auch das Thema Klimawandel. Das heißt also, in diesen Fällen stellen Verschwörungstheorien gar nicht so ein absolutes Gegenwissen dar, sondern die greifen eher Themen auf, die in dem, was man vielleicht den Mainstream oder in Anführungszeichen den normalen politischen Diskurs nennen würde, schon sehr kontrovers oder eher negativ diskutiert werden. Das heißt, in populistischen Bewegungen spielen Verschwörungstheorien zu den Reptiloiden oder zur flachen Erde, die so von 1-2% der Bevölkerung geglaubt werden, nach allem, was wir wissen, keine große Rolle. Damit kann man nicht richtig mobilisieren, sondern populistische Bewegungen, die wirklich erfolgreich sind, die greifen Verschwörungstheorien auf, die sich mit Themen befassen, die ohnehin kontrovers und strittig sind. Oder vielleicht sogar, denken Sie an den Diskurs über Migration in den letzten Jahren in Deutschland, vorwiegend negativ diskutiert werden. Und ich glaube, dass man sich dann bei diesen Themen den Diskurs vorstellen kann als so eine Art Kontinuum, in dem es zwei Schwellen gibt. Und die erste Schwelle würde dabei den Übergang markieren von einer durchaus legitimen Kritik zu einer populistischen, aber noch nicht konspirationistischen Zuspitzung. Und die zweite Schwelle würde dann den Übergang markieren innerhalb quasi des Populismus zu einer verschwörungstheoretischen Zuspitzung hin, wie das meine Doktorandin Laura Hammel in einer Publikation vor einigen Jahren genannt hat. Und ein Beispiel, wo man das, glaube ich, auch wirklich wieder ganz gut sieht, das ist eben diese Diskussion über den großen Austausch, die ja letztendlich andockt an ohnehin sehr kritische Debatten zur Migration. Das Zitat von Friedrich Merz, das ich Ihnen hier mitgebracht habe, das ist schon etwas älter, das ist das von den kleinen Paschas. Man hätte jetzt auch Dinge von der letzten Woche nehmen können. Aber wo es also ganz, ganz klar ist, sie werden sich sehr schwer tun, jetzt gerade im öffentlichen Diskurs bei Mainstream-Politikern sehr positive Aussagen zur Migration zu finden gerade. Sondern das ist ein Thema, das von allen Seiten als Problem konzeptionalisiert wird und ja auch nicht zu Unrecht. Das hat große Herausforderungen, die sich da stellen, über die man auch reden muss. Merz natürlich ist dann besonders, weil er das Ganze sehr gerne sehr zuspitzt und in bestimmte Richtungen geht. Aber wir kommen dann eben halt wieder auch auf dieses Thema zurück, wo wir dann eben bei der AfD sind, wo wir dann wirklich eine richtige populistische Zuspitzung finden, die aber noch nicht verschwörungstheoretisch ist. Was der Populismus dann natürlich macht, das ist ganz typisch für Populismus, ist, dass man dann quasi auch wieder Komplexität reduziert, indem man dann ein Thema, das man zentral stellt, verbindet mit jeder Menge anderer Themen. Da wird dann Migration nochmal viel stärker verknüpft mit Themen wie Arbeitslosigkeit, Schulden, Inflation, Bildung, Wohnraum und so weiter, als es das eben vielleicht im Mainstream des politischen Diskurses wird, weil diese Dinge da auf einmal eben alle ursächlich zusammenhängen. Zur großen Verschwörung wird es dann, wenn man sich andere AfD-Accounts anschaut. AfD Bayern ist so eine Facebook-Seite, die da immer ganz weit vorne dabei ist. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob da irgendwas bis typisch Bayerisches da dran ist. Wo man es im Grunde schon in der Überschrift hat, niemand hat die Absicht, hunderte Millionen Afrikaner nach Europa umzusiedeln. Dieses niemand hat die Absicht bezieht sich natürlich auf das berühmte Zitat, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und wir wissen im Nachhinein, man hatte durchaus die Absicht, eine Mauer zu errichten. Man hat auch die Mauer errichtet. Und hier wird der EU unterstellt, wirklich systematisch daran zu arbeiten eben und der UN, also diese Ersatzmigration durchzuführen und eben quasi Menschen ganz gezielt nach Europa zu holen. Das heißt, wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, diese drei Aussagen, dann haben wir bei Friedrich Merz einen Mainstream-Politiker, einen Politiker, der immer wieder politische, populistische Züge annimmt, aber der sicherlich im engeren Sinne kein Populist ist, schon eine extrem negative Haltung zur Migration. Wir haben dann eine populistische Zuspitzung in ganz vielen Äußerungen der AfD und dann eben in manchen Äußerungen darüber hinaus nochmal eine konspirationistische Zuspitzung, wo wir im Grunde dann diese beiden Versionen des großen Austausches haben. Einmal nicht verschwörungstheoretisch und einmal ganz verschwörungstheoretisch gedacht. Und das ist eine Verschwörungstheorie, das sehen wir nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und auch über Europa hinaus, die momentan eine enorme Wirkmächtigkeit entfaltet. Und ich glaube, das ist typisch, das wäre meine These für populistische Bewegungen, dass Verschwörungstheorien besonders gut funktionieren in so populistischen Bewegungen, in Kontexten, wo Verschwörungstheorien eigentlich stigmatisiert sind, wenn sie Themen aufgreifen, die ohnehin schon stigmatisiert sind. Als letzte Bemerkung kann man dann dazu sagen, und da werden wir dann bei den Ereignissen dieser Woche, wenn Sie sich an den Fünf-Punkte-Plan der CDU erinnern, dann werden Sie gelesen haben, dass die CDU versucht hat, die AfD davon abzuhalten, dem zuzustimmen, indem man so eine Kritik an der AfD da reingeschrieben hat, dass nämlich die AfD zum Beispiel eben die Diskussion über Migration auch benutzen würde, um Verschwörungstheorien zu befeuern. Da merkt man, dass quasi als versucht wird, quasi die Grenze zu ziehen, das sind die Verschwörungstheoretiker und wir sind nicht die Verschwörungstheoretiker. Wenn Sie jetzt die Aussagen ansehen, die ich Ihnen hier vorgelegt habe, ist es so, dass die AfD durchaus das Ganze verschwörungstheoretisch denkt, aber sich eben auch sehr viel Mühe gibt, das Ganze auch immer wieder nicht verschwörungstheoretisch zu fassen, um es eben breitenwirksamer zu machen. Und da wären wir dann wieder bei den kleinen Paschas. Das ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass das Problem in dieser Debatte zur Migration oft gar nicht so sehr die extremen verschwörungstheoretischen Positionen sind, sondern die Tatsache, dass der implizite und explizite Rassismus weit über diese verschwörungstheoretischen Positionen hinausreicht. Denn die Theorie des großen Austausches ist halt nicht nur in der explizit verschwörungstheoretischen Variante rassistisch, sie ist es halt auch in der implizit oder nicht verschwörungstheoretischen Variante. Und dieser Rassismus, würde ich sagen, den finden wir halt mittlerweile auch ganz oft mehr oder weniger explizit in vielen Äußerungen jenseits der AfD, also was die Mainstream-Politik angeht. Und das könnte man als Hinweis darauf sehen, dass vielleicht das Problem von Verschwörungstheorien und auch Populismus oft gar nicht der Populismus oder die Verschwörungstheorie an sich ist. Die haben problematische Züge, aber dass oft viel problematischer die dickeren Ideologien, wie man das in der Politikwissenschaft nennen würde, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und so weiter, die damit dranhängen, die aber auch durchaus in den meisten Fällen ohne die Verschwörungstheorie existieren können. Das wäre allerdings ein eigener Vortrag. Es ist ein anderes Kapitel in dem Buch, das ich gerade schreibe. Deshalb spreche ich darüber jetzt nicht und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Kulturwissenschaftler Michael Butter über Verschwörungstheorien als populistische Gegenerzählung. Er hat seinen Vortrag am 30. Januar 2025 gehalten im Rahmen der interdisziplinären Vorlesungsreihe Die Macht von Überzeugungen, Weltanschauungen, Ideologien, Glaubenssysteme. Organisiert hat die Reihe die Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.